Sie war Leiterin Social Media bei Bild und CVD für das Audience Development beim Spiegel. Bei der Looping Group leitete sie die Plattformstrategie, bevor sie 2019 im Willy-Brandt-Haus anheuerte, wo sie bis 2022 den Newsroom der SPD lenkte. Im August 2022 wechselte sie als stellvertretende Chefredakteurin zum Business Insider Deutschland. Inzwischen arbeitet sie als selbstständige Kommunikationsberaterin und unterstützt Parteien, Unternehmen und Einzelpersonen dabei, bessere Geschichten über sich und ihre Themen zu erzählen. Die Rede ist natürlich von Karline Mohr, mit der wir in unserer heutigen Podcast-Folge über gute und schlechte Geschichten sprechen wollen. Herzlich willkommen, liebe Karline. Ich freue mich wahnsinnig, dass du unser Gast bist.
Hallo, liebe Nicole. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich deine Gästin sein darf.
Liebe Karline, der Jahreswechsel ist immer eine ganz besondere Zeit. Man blickt ein bisschen zurück, man macht Pläne fürs neue Jahr. Und das möchte ich heute gerne mit dir gemeinsam tun. Lass uns doch gerne mit einer kleinen Rückschau anfangen. Was ist denn die beste Geschichte aus dem Jahr 2024, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
Da muss ich tatsächlich gar nicht so lange drüber nachdenken, weil ich finde, die unangefochten großartigste Geschichte aus 2025 ist die Festnahme von der RAF-Terroristin Daniela Klette.
Erzähl, was fandst du so gut?
Alles daran. Also wirklich einfach alles daran. Du musst dir vorstellen, wir haben eine Terroristin, die seit 30 Jahren untergetaucht ist. Jetzt denkt man sich, untergetaucht, die ist irgendwo in Südamerika, Argentinien, die heißt jetzt Daniela Kletto und ist völlig vom Radar verschwunden. Aber nein, Daniela Klette lebt einfach seit 30 Jahren in einer kleinen Wohnung in Kreuzberg. Jetzt gibt es ein Journalisten-Rechercheteam um Kejau Beros, die suchen nach dieser Frau. Und sie versuchen tatsächlich auch mit der Fotosuche ihr näher zu kommen, ne? Eben haben einen Hinweis bekommen mit einem Foto von dieser Frau, recherchieren dieser Spur hinterher, die endet im Nichts und so weiter. Und dann ziehen die einen Datenjournalisten hinzu und sagen, hast du noch eine Idee? Und dann denkt er sich, ja, das mit der Fotosuche war ja keine schlechte Idee, vielleicht machen wir das umgekehrt mit der Hilfe von KI. Und er nimmt also ein Fahndungsfoto von Daniela Klette und sagt dem Internet, guck doch mal, ob du ein Foto findest, das zu dieser Frau passt. Und dann sagt das Internet, ja, hier, schau mal, diese Capoeira-Gruppe aus Kreuzberg, ist das nicht vielleicht Daniela Klette? Total irre. Dann nimmt er noch eine zweite KI und lässt die drüber gucken, um zu schauen, wie wahrscheinlich ist es, dass es sich um dieselbe Person handelt. Die KI sagt 99% sicher. Und dann haben sie diesen Hinweis an die Polizei gegeben, dann wurde weiter recherchiert und dann passierte erstmal nichts. Und dann haben die, ne, gingen auch nicht weiter, sind bei dieser Capoeira-Gruppe nicht weitergekommen und haben sich gedacht, naja, wer weiß, wie gut die KI ist. Ne? Und das war vielleicht jetzt auch ein bisschen zu einfach und so weiter. Ein paar Monate später wird Daniela Klette aufgrund dieser Hinweise festgenommen. Man findet in ihren Wohnungen noch irgendwelche Panzerfäuste und Gewehre, was ich auch schon wieder ein bisschen funny finde. Kreuzberg, alte linke Kreuzberger solidarisieren sich mit Daniela Klette. Ne? Irgendwelche Matratzen am Spreeufer, auf denen steht Soli mit Daniela und so, was natürlich überhaupt nicht geht, weil es ist eine Terroristin, es geht um die RAF, also auch kein cooler Club irgendwie. Trotzdem ist es auch Teil der Geschichte und mein absolutes Highlight, also wirklich, was ich am allerbesten finde, ist, dass dieser Typ, der mit der KI nach dem Foto gesucht hat, wurde dann im Spiegel gefragt, wie hast du das gemacht, wie lange hat denn das gedauert? Weil auch da hat man so kurz diese Vorstellung, dass da irgendein Hacker nächtelang Kette rauchend irgendwie vorm Computer sitzt, irgendwelche Codes eingibt und dann sagt er, ja, 30 Minuten, ne? Du denkst, wow, 30 Jahre lang sucht der deutsche Staat nach einer Terroristin, die sich in Kreuzberg versteckt hat. Und dieser Typ braucht 30 Minuten, um diesen Hinweis zu finden. Und deswegen ist mein absolutes Highlight, dass sich dann Nancy Faeser, unsere Innenministerin, dann nach der Festnahme hinstellt und sagt, ein großer Erfolg, ein großer Fahndungserfolg für unsere Polizei. Da habe ich wirklich laut gelacht. Da dachte ich, fantastisch.
Das ist ja eigentlich buchreif, oder?
Es ist buchreif. Wirklich, an dieser Geschichte stimmt einfach alles. Ne? Man hat so eine Räuber- und Gendarm-Geschichte irgendwie mit jemandem, der sich versteckt und den man jagt. Und dann wird er über Zufall gefunden. Diese Capoeira-Gruppe, Kreuzberg, der Hacker, der in 30 Minuten einfach mal auf so einen Knopf drückt. Und wirklich, da stimmt alles an der Geschichte.
Jetzt hast du so schön anschaulich deine Lieblingsgeschichte aus 2024 erzählt. Was ist denn die schlechteste Story, die dir dieses Jahr über den Weg gelaufen ist?
Da muss ich noch weniger lang nachdenken, weil das, finde ich, total auf der Hand liegt. Die schlechteste Geschichte ist einfach die der FDP und wie sie die Ampel zum Crash gebracht hat. Und mal das ist die schlechteste Geschichte, weil ich finde, die schlechte Geschichte ist, wie sich die FDP jetzt hinstellt, wie sich Christian Lindner mit einem Selbstbewusstsein hinstellt und sagt, hä? Wo ist denn jetzt die Geschichte? Was sind jetzt die News? Und man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll, weil es natürlich nicht darum geht, dass man sich irgendwie auf eine Ampel aus vorbereitet, sondern weil es natürlich darum geht, mit welcher Akribie geplant wurde, die Ampel wirklich zu sprengen, auseinandergehen zu lassen, wie sich hochrangige Politiker der FDP hingestellt haben, die Recherchen verunglimpft haben, gesagt, das stimmt alles nicht hier und so weiter und so fort, wie sich dann herausstellt, ah, das stimmt vielleicht doch, hier haben wir noch eine Pyramide. Es wirklich immer schlimmer wurde, diese Leute beim Lügen entlarvt wurden und sie immer noch dieses Selbstbewusstsein haben, sich auf Plakate zu drucken, zu sagen, ja, pff, so what, uns doch egal, wir sind trotzdem einfach die geilsten hier on earth. Das finde ich völlig, völlig irre. Wirklich einmal für einen Tag das Selbstbewusstsein von Christian Lindner haben, das wär's.
Guter Punkt, Karline. Jetzt hast du eine gute Geschichte uns vorgestellt und eine schlechte. Was sind denn so die Merkmale, die eine gute Geschichte auszeichnen?
Eine gute Geschichte muss emotional was mit mir machen. Also ich muss mich aufregen, ich muss mich freuen, ich muss begeistert sein, ich muss mitfiebern. Vielleicht muss ich mich identifizieren. Eine gute Geschichte, also die erfolgreichste Erzählstruktur einer Geschichte ist weltweit, und zwar schon seit hunderten Jahren, die Aschenputtel-Dynamik. Ne? Also es gibt einen Tiefpunkt, von dem wird sich hochgearbeitet, arbeitet sich ein Protagonist nach oben. Dann sieht es kurz so aus, als wären alle Probleme gelöst. Dann kommt der Antagonist, es kommt nochmal zu einem Kampf, es wird alles ganz schlimm. Und dann geht die Kurve nochmal nach oben, also dann arbeitet sich die Geschichte nach oben und der Protagonist oder die Protagonistin findet ihr Glück. Also es ist eigentlich eine Geschichte mit zwei Tiefpunkten und der großen Erlösung. Und das ist eine Frage, die muss jede gute Geschichte eigentlich beantworten. Findet mich das Glück? Ist der Protagonist oder die Protagonistin eine innere Wandlung durchlaufen, um den Herausforderungen der Welt zu begegnen? Und das ist die Frage, bei denen es um gute Geschichten geht, weil wir alle täglich mit diesen Herausforderungen umgehen müssen, weil wir täglich kämpfen gegen dieses oder jenes. Und deswegen lieben wir Geschichten, bei denen jemand, der mutig ist, der sich traut, der bereit ist, sich zu verändern, am Ende gewinnt.
Ist gut, wenn man Kinder hat, ne? Dann ist man im Geschichtenmodus.
Und man merkt auch, finde ich, wenn man Kinder hat und wieder anfängt vorzulesen und spannende Geschichten vorzulesen, dass Geschichten eigentlich wie so eine Superdroge sind. Weil eine gute Geschichte triggert ganz viele Hormone, also wirklich was Körperliches in uns. Es werden Endorphine ausgeschüttet, also Glückshormone, wenn wir zum Beispiel über irgendetwas lachen. Es wird Oxytocin ausgeschüttet, das sogenannte Kuschelhormon, wenn wir uns mit jemandem identifizieren, wenn man mit jemandem mitfühlt. Es wird Cortisol ausgeschüttet, wenn es eine Bedrohung gibt, wenn wir unter Stress gesetzt werden durch die Geschichte. Also denken wir nur an Harry Potter, ne? Harry Potter, da werden all diese Geschichten, all diese Hormone ausgelöst oder Herr der Ringe und so weiter. Und diese Hormone machen uns süchtig und deswegen machen uns gute Geschichten süchtig. Wir können das Buch nicht mehr weglesen, wir können die Serie nicht mehr ausmachen, weil gute Geschichten wie eine Superdroge sind.
Du bist Expertin für politische Kommunikation. Jetzt interessiert mich, es ist ja jetzt zumindest der Fahrplan klar. Olaf Scholz hat den Antrag zur Vertrauensfrage gestellt. Das wird also passieren. Wir werden Neuwahlen früher erleben, als wir sie wahrscheinlich erwartet haben. Und der Wahlkampf ist natürlich schon on. Wie bewertest du denn, du hast es vorhin schon mit der FDP so kurz anklingen lassen, wie bewertest du denn die Wahlkampfkommunikation von SPD, Grünen, CDU und Co., die ja schon angelaufen ist?
Bei der FDP, genau, da sehen wir jetzt einfach überall Christian Lindner. Die Botschaft ist, man kann alles ändern, außer offensichtlich den Parteivorsitz. Bei der SPD sieht man, dass die Frage gestellt wird, wie soll unser Land aussehen? Wie wollen wir leben? Ne, Themen, da wird so der alte Kassenschlager soziale Gerechtigkeit eigentlich nochmal rausgeholt, was ich nicht verkehrt finde. Die SPD geht auch sehr ungewohnt in einen Duktus. Ne, wir kämpfen, wir machen uns stark. So. Also da ist sehr viel Entschlossenheit rauszulesen. Bei den Grünen, und das finde ich wirklich auch sehr interessant, wird so ein Need aufgemacht, also ein, was brauchen wir, keine Ahnung, faire Chancen, bessere, weiß ich nicht, ne, solche Sachen und dann ein grünes Versprechen dazu. Es wird, was Robert Habeck gerade macht, sind diese Küchentischgespräche, also digital, dass er mit normalen Bürgerinnen und Bürgern normale Gespräche führt, also mit der Altenpflegerin, nee, mit der Kindererzieherin oder der Dame im Pflegeheim und so weiter. Das finde ich ein tolles Format, erstmal zu zeigen, ich bin da, ich höre zu, ich nehme euch ernst, ich höre euch. Das ist ja das, was Bürgerinnen und Bürger ganz dringend sich wünschen. Im nächsten Schritt glaube ich, muss Robert Habeck sehr deutlich machen, ich kann das auch. Also ich, ne, ich bin nicht nur der nette Kumpeltyp, dem man alles erzählen kann, sondern ich bin auch der, der diese Probleme lösen kann. Also da erwarte ich mir noch ein bisschen mehr Wumms. Und bei der CDU weiß ich jetzt gar nicht. Bisher ist Friedrich Merz ja vor allem gegen ganz viele Dinge. Also weiß ich nicht, gegen Bürgergeld, gegen Mindestlohn, gegen Klimaschutz, dies, das und so. Ich weiß noch nicht so richtig, wofür er denn eigentlich ist. Und das wird dann auch, glaube ich, ganz spannend im Gegenschnitt zur SPD, wie sich Friedrich Merz das Deutschland der Zukunft vorstellt.
Wie schätzt du denn persönlich die Gefahr ein, dass Parteien wie die AfD in ihrer zum Beispiel Social-Media-Kommunikation wesentlich erfolgreicher sind als die demokratischen Parteien, da eine andere Klientel nochmal erreichen, jüngere Wähler und Wählerinnen erreichen? Müssen da die demokratischen Parteien noch nachlegen?
Naja, das ist ja schon ein Problem und das ist schon eine Gefahr. Und das hat sich jetzt bei der AfD so ein bisschen auf TikTok spezialisiert. Und das ist ein multikomplexes System, warum das so ist. Ne? Also die AfD ist immer ein bisschen früher dran als alle anderen, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, die andere wie demokratische Parteien regelmäßig in der Presse stattzufinden. Sondern der AfD war es immer ein Anliegen, quasi die Sendungshoheit, die Deutungshoheit zu behalten und deswegen die eigenen Kanäle zu nutzen. Deswegen ist die AfD immer besonders früh dran, versteht, wie die Netzwerke funktionieren und nutzt es für sich. Das ist ein Problem. Ein zweites Problem ist, dass die Netzwerke Wut, Angst, Hass als Emotion besonders gut funktionieren. Ich will gar nicht mal sagen, dass die Netzwerke die bevorzugen, aber das sind die Gefühle, die besonders hohe Reichweiten auslösen. Was auch, wenn wir in die Evolutionsgeschichte des Geschichtenerzählens schauen, ist es ja total klar, weil das sind die Emotionen, die Menschen brauchen zum Überleben. Ne? Sobald wir etwas mitbekommen, was uns Angst macht oder was uns aufregt, sind wir gespannter als bei jeder anderen Emotion, weil da alles drinsteckt, was wir zum Überleben brauchen. So, das ist auch der Grund, warum so Constructive Journalism oder die Good News der Woche oder so. Die Leute sagen zwar immer, sie wollen das und das stimmt auch, die wollen das wirklich, aber es klickt halt niemand oder es klicken nicht so viele Leute drauf, sondern Leute klicken immer auf Angst, so, weil das so in uns drinstecken. Deswegen, und weil das natürlich das Prinzip der AfD ist, eine Angst in Wut umzuwandeln, haben die immer schon alleine dadurch eine Nasenlänge vorne auf den Plattformen. So, ich finde aber, dass das die demokratischen Parteien nicht entlastet, da mal ein bisschen mehr Tempo draufzulegen, ne? Sich aus diesem etwas, aus dieser bräsigen Selbstgewissheit rauszuholen, naja, dann geben wir halt dem Spiegel ein Interview oder irgendwas. So, nein, man muss die Leute schon erreichen wollen, man muss den Dialog suchen, man muss bessere Geschichten erzählen. Das muss man lernen und das kann man auch lernen. Und da einfach auch mehr Ressourcen reinzugeben, so, das erwarte ich schon von der demokratischen Politik.
Wenn wir diese Dinge, die du jetzt zusammengefasst hast, mal mitnehmen in meine nächste Frage. Vor welchen Herausforderungen steht denn speziell unsere Branche, Karline, also die Kommunikationsbranche, im Jahr 2025?
Ach, vor vielen, vielen, vielen. Ich möchte zwei nennen. Ich glaube, das eine ist das Thema, dass das Prinzip des Sendens, das Prinzip von, wir haben was Wichtiges zu sagen, also schütten wir das auf allen Kanälen aus, die uns zur Verfügung stehen. Also von Website über Newsletter, YouTube, Social Media, Messenger, dass dieses Prinzip einfach noch weniger funktionieren wird als sowieso schon. Und dass man lernen muss, ins Gespräch mit Menschen zu kommen, dass man lernen muss, eine Community aufzubauen. Und die Herausforderung wird darin bestehen, gleichzeitig bei Social Media zum Beispiel, dass sich der Social Graph zum Content Graph geändert hat. Das bedeutet, dass Reichweiten nicht mehr davon abhängen, wie viele FollowerInnen oder was für eine Community du hast, sondern ob dein Beitrag so gemacht ist, wie die Plattform es gerne hätte. Das ist das komplette TikTok-Prinzip. Das bietet einerseits eine Chance, nämlich sehr viele Menschen erreichen zu können, ohne große eigene Reichweite, sondern einfach, indem man einen smarten Inhalt macht. Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine Gefahr, weil man sich in die komplette Abhängigkeit der Plattformlogiken begibt. In dem Moment, in dem man einem privaten Unternehmen sagt, alles klar, ich mache alles, was du willst, Hauptsache ich kriege Reichweite, ist das einfach auch eine schwierige Idee. Das ist eine Herausforderung. Und die andere sehe ich schon in der Möglichkeit, mit KI Inhalte zu erstellen. Das ist einerseits auch eine ganz große Chance, sich die Arbeit leichter zu machen. Andererseits sehen wir auch, also zum Beispiel im aktuellen oder in der Ergänzung des aktuellen LinkedIn-Reports von diesem Jahr, dass das ein Riesenproblem ist, weil dadurch werden Inhalte unpersönlicher, weniger authentisch. Man merkt es auch ganz oft, dass da ein KI-generierter Content hintersteckt. Das heißt, LinkedIn zum Beispiel straft sowas gerade komplett ab, KI-generierte Inhalte. Und ich glaube, da eine Balance zu finden, wird eine große Herausforderung.
Heißt es aber vielleicht auch, dass Kommunikatoren und Kommunikatorinnen sich da ein bisschen aufschlauen müssen, die KI für sich nutzbar machen müssen?
Das heißt, müssen. Es wäre einfach schlau, das zu machen, weil dir KI an vielen Stellen einfach das Leben leichter machen kann. Also ich nutze zum Beispiel ChatGPT als Sparringspartner für Überschriften. Also KI hat mir noch nie oder ChatGPT hat mir noch nie eine Überschrift geliefert, eine Zeile geliefert, eine Headline geliefert. Also auch bei Kundinnen und Kunden, wo ich gesagt habe, boah, geil, genau die ist es. Aber ChatGPT hat mir schon super oft dabei geholfen, auf die richtige Idee zu kommen. So, und also müssen muss in diesem Land ja erstmal niemand. Wer in der Kommunikationsbranche ist, hat eine Branche gewählt, die ständig im Wandel ist, der man sich anpassen muss, wenn man sehr gut sein will. Und mich würde es jetzt irritieren, wenn es Leute in der Kommunikationsbranche gibt oder großer Zahl gibt, die sagen, ah nein, das ist mir alles zu modern. Meine Kreativität kann keine KI ersetzen. Da würde ich, milde gesagt, wäre ich damit vorsichtig und würde sagen, hallo. Seit wann hassen wir denn Innovation?
Welche Trends siehst du denn, die unsere Branche betreffen fürs neue Jahr? Und welche sollten wir mitnehmen und welche vielleicht auch nicht?
Ich glaube, das, was wir gerade besprochen haben, sind die großen Trends. Ne? Bei KI, Community, Content Graph. Drei Ks. Und die Gefahren sind auch eben genau die, ne? Dass man schauen muss, die Abhängigkeit von den Plattformen. Bei KI die Balance zu finden zwischen Übernutzung, also zu doller Nutzung von KI und gar keiner Nutzung von KI. Und bei Community eben überhaupt die Herausforderung, vor der viele stehen, sich überhaupt mal ernsthaft Gedanken darüber zu machen, wie können wir auf Augenhöhe ins Gespräch kommen, wie können wir diese Community-Reichweite am Ende für uns nutzen, für unser Produkt, für unser Thema, für was auch immer.
Was mir gerade noch so einfällt, weil du es jetzt schon mehrfach betont hast, diese Abhängigkeit, die man ja auch entwickelt von diesen Plattformen, auf denen man ist. Und es, glaube ich, jetzt immer noch mehr zum Thema wird, seit Donald Trump die US-Wahl gewonnen hat, seitdem klar ist, in welche Position er Elon Musk in seiner Regierungsarbeit setzen möchte. Und dem Wissen, dass X, also ehemals Twitter, Elon Musk gehört. Sollten Unternehmen da noch sein? Häufig ist man so in dem Zwiespalt, ich will das nicht mehr, ich habe darauf keinen Bock, in diesem Umfeld stattzufinden. Auf der anderen Seite vielleicht der Gedanke, ich will das Feld aber auch nicht den anderen überlassen, den Fake News, dem Hass, der da so stattfindet. Wie schätzt du das ein?
Ich bin ehrlicherweise unsicher, ob das Argument, wir wollen die Plattform nicht den Hatern überlassen, ob das ein richtig gutes Argument ist, weil man wird, die anderen Inhalte werden überhaupt nicht durchdringen. Ne? Das ist so ein bisschen wie auf Spatzen schießen. Ich würde mir einfach die Frage stellen, sind die Ressourcen, die wir in sowas stecken, da richtig aufgehoben? Oder sollten wir vielleicht lieber versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die noch mit uns sprechen wollen?
Das ist auf jeden Fall ein Punkt, über den, glaube ich, jeder für sich nachdenken und entscheiden muss, ne? Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich noch eine schöne Wohlfühlfrage für dich. Wenn du zum Start des neuen Jahres einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das?
Man kann mit einem Wunsch nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Ich glaube, was uns allen helfen würde, wäre etwas mehr Helligkeit. Und damit meine ich, dass jeder Mensch viel mehr in der Lage ist, in die Lage versetzt wird, für sich selbst einzustehen, Hoffnung zu sehen, Licht zu sehen. Ich würde mir wünschen, dass wir alle diese Kraft finden, Hoffnung zu haben, uns auf etwas zu freuen. Weil ich glaube, dann wäre der Welt schon ein etwas besserer Ort.
Da bleibt mir nichts hinzuzufügen. Das möchte ich gerne so stehen lassen, liebe Karline. Und doppelt und dreifach unterstreichen und fetten. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und uns Einblicke gegeben hast, was gute Geschichten ausmacht und warum es wert ist, sie auch zu erzählen.
Sehr gerne, Nicole.
Dann lass es dir gut gehen, Karline. Bis hoffentlich mal wieder.
Bis hoffentlich mal wieder. Tschüss, tschüss.
Ciao. Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.